Wusstest du, dass 87% der Menschen nicht gern zur Arbeit gehen? Das wollen wir ändern. Wir haben die Tools und Impulse für HRs und Führungskräfte, damit die Menschen sich wieder auf den Montag freuen. Ich bin Svenja und ihr hört unseren Podcast zum Thema People and Culture. In dieser Podcast-Episode haben wir einen ganz besonderen Gast, Veronika Birkheim. Sie ist leidenschaftliche HR- und Recruiting-Führungskraft mit über 15 Jahren Erfahrung. Von Tech bis Retails hat sie nicht nur Teams aufgebaut, sondern als Director People Experience bei Auribus gestaltet sie wegweisende Onboarding-Erlebnisse für neue Mitarbeiter. Doch das ist nicht alles. Ihre Leidenschaft geht so weit, dass sie nebenberuflich sich selbstständig gemacht hat mit ihrer eigenen Firma People Talent. Dort agiert sie als Sparringspartnerin für HRs und teilt ihre Expertise, um die nächste Generation von HRs zu fördern. Wir freuen uns heute ganz besonders auf Ihre Leidenschaft zum Bereich Onboarding und ich begrüße dich ganz herzlich, Veronika, und freue mich sehr, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank für die Einladung, Svenja.
Ja, sehr gern. Wir hatten ja schon ein ganz spannendes Vorgespräch zusammen und da haben wir gesagt, dass das viele Themen gibt, die dich begeistern und wo dein Herz für schlägt. Aber das Thema Onboarding ist eins der Themen, die dich ganz besonders begeistern. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen sagen, wie es dazu gekommen ist und warum das eins deiner Herzensthemen auch geworden ist.
Ja, mit dem Thema Onboarding kann sich vermutlich jeder von uns identifizieren. Jeder und alle, wir alle haben mal irgendwo gestartet und sei es die Schule und sei es eine Uni-Ausbildung oder auch der erste neue Job. Deswegen ist es ein Thema, was tatsächlich über die Themen People and Culture hinausgeht. Das merkt man auch im Austausch mit den Menschen. Das ist ein Thema, was weniger erklärungsbedürftig ist wie viele andere Bereiche bei uns in dem People-Bereich. Wie ich dazu gekommen bin, liegt tatsächlich auch an den Erwartungen der Mitarbeitenden. Ich habe jetzt gestern noch mal ganz kurz überlegt, wie kam ich denn dazu? Und so wirklich bewusst erinnere ich mich an 2017, als ich in einem neuen Unternehmen angefangen habe als die erste Personalerin. Es gab eben gar keinen Prozess. Die Menschen wurden irgendwie eingearbeitet nach bestem Wissen und Gewissen, aber es war tatsächlich jetzt kein Prozess. Und dort habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen und das wirklich in einen Prozess zu gießen. Rückblickend haben wir sehr viel damit bewirkt. Wir haben das dann auch gemessen und ausgewertet. Und das war so der vermutlich der erste bewusste Moment, wo man gemerkt hat, oh, wie wichtig das tatsächlich für die Mitarbeitenden, für die neuen Talente sind, die voller Begeisterung in ein neues Unternehmen kommen und wie wichtig das ist, diesen ersten positiven Eindruck dann auch positiv zu belassen.
Ja, das finde ich schon einen ganz schönen Einblick. Vielleicht machen wir noch mal einen Step zurück. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz schildern, was ist eigentlich Onboarding? Wo startet das? Worum geht es im Onboarding? Es ist, glaube ich, ein Begriff, der für dich und für mich so selbstverständlich ist. Aber ich glaube, in vielen Firmen oder bei vielen HRs ist der vielleicht noch nicht so gängig. Vielleicht kannst du uns da noch mal erzählen, was eigentlich Onboarding auch genau bedeutet.
Ja, also jetzt aus der HR-Perspektive oder aus der People-Perspektive heraus startet der natürlich viel, viel früher als der erste Tag, mit dem viele Menschen dieses Thema Einarbeitung verbinden. Für uns im HR habe ich im Grunde drei Phasen definiert, beziehungsweise natürlich wurden sie auch schon vor mir definiert, aber ich handhabe es so nach dem Drei-Phasen-Modell. Das Preboarding startet bereits mit der Vertragsunterschrift. Dann geht es weiter ins Onboarding, also ins Willkommen und Ankommen. Und die dritte Phase ist für mich die Integration, also dass die neue Person tatsächlich im Unternehmen ankommt, integriert ist und auch produktiv arbeiten kann. Nach diesen drei Phasen handhabe ich meine Onboarding-Prozesse. Um zu deiner Frage zurückzukommen, startet das Onboarding natürlich bereits mit dem Preboarding und mit der eigentlich mit der mündlichen Zusage sogar.
Okay.
Die Vertragsunterschrift ist dann im Grunde schon Teil des Preboardings.
Das heißt, Onboarding ist der komplette Bereich, wo es darum geht, Mitarbeiter ins Unternehmen einzuführen. Wenn im Recruiting feststeht, dass ein Kandidat der Richtige für die Firma ist, dass dann eben entsprechend die Pläne aufgesetzt werden. Wie bekommen wir denjenigen schnell an Bord, gut an Bord mit qualitative Einarbeitung, wie du es auch eben gesagt hast.
Genau, also vor allem auch die Kommunikation zu dem neuen Talent hin. Denn auch die Person, wenn sie die Zusage hat, möchte sie ja direkt in diesem Gespräch auch schon wissen, wie geht's weiter. Ne? Wir sind ja auch mittlerweile auch richtig konditioniert auf, wir wissen, wie die nächsten 3 Prozesse laufen von Online-Bestellungen, ne? Produkt bestellt. Und da weißt du schon genau, wann kommt es bei mir an. Und Und so ähnlich sehe ich auch das Thema Onboarding-Prozess. Wenn der Mensch eine Zusage von uns bekommt, bekommt er direkt in diesem Gespräch schon gesagt, die und die Abteilung wird sich bei dir melden. So und so geht's weiter. In den nächsten Tagen bekommst du von uns das und das. Dann und dann kommt der Vertrag bei dir an und so weiter. So, dass die Person eigentlich für die nächsten Wochen auch schon weiß, was auf sie zukommt, was wir auch von der Person brauchen. Das hilft uns ja wiederum auch. Und also dass dieses Aufrechterhalten der Kommunikation und der nächsten Schritte, die beinhaltet für mich auch schon im Grunde das Zusagegespräch.
Das, wenn ich dich richtig verstehe, siehst du das aber als HR-Aufgabe, richtig? Das, diese Kommunikation zu führen?
Bisher lag es tatsächlich immer bei HR da, wo ich dabei war. Es hängt natürlich davon ab, von dem Setup der Organisation. Ich kann mir vorstellen, dass größere Organisationen, wo alles also sehr in Subteams und Subbereiche aufgeteilt ist, dass es da eine reine Onboarding-Abteilung geben kann, die tatsächlich sich nur darum kümmert oder auch nur Legal, die sich nur um Verträge kümmert. Bei den kleineren Unternehmen oder bei den mittelständischen Unternehmen, wie ich das bisher erlebt habe, lag es tatsächlich im HR-Bereich oder geteilt auch mit dem Office-Management, je nachdem, wie die Aufgaben da aufgeteilt wurden.
Jetzt hattest du eben gesagt, dass es ja ganz wichtig ist, direkt auch den Kontakt zum Kandidaten oder der Kandidatin zu halten. Und ich würde zusammenfassend mal sagen, einen Ausblick zu geben. Was erwartet mich in den ersten Tagen? Wann kann ich mit Unterlagen rechnen? Hast du da eine spezielle Vorgehensweise oder einen Tipp für die HRs da draußen, wie man das am besten gestalten kann? Dass kein Punkt vergessen wird zum Beispiel oder welche Punkte auch besonders wichtig sind?
Ja. Also der Tipp ist, natürlich sollte man sich diesen Prozess vorher aufzeichnen. Also man muss schon selbst wissen, welche Schritte da folgen werden. Das ist der erste Hack, das nicht immer mündlich vorzutragen, weil dann vergisst man ein paar Themen. Für die Zusagen und was danach folgt, habe ich für mich tatsächlich Vorlagen erstellt. Also nach dem Zusagegespräch habe ich eine Vorlage-Mail, in der dann auch drin steht, herzlich willkommen an Bord und nochmal alles schwarz auf weiß, damit du es auch nochmal schriftlich hast. Das haben Menschen tatsächlich sehr gerne auch nochmal schriftlich, was danach kommt. Und ich nutze das als Vorlage. Da stehen auch die Schritte, was wir benötigen, wer kommt auf die Person dann nochmal zu. Und die Vorlagen helfen, da Themen auch nicht zu vergessen. Die kann man natürlich anpassen und sollte man, je nachdem, um welchen Fachbereich teilweise es geht. Es ist ja auch unterschiedlich, wer da auf einen zukommt. Aber die Vorlagen helfen.
Also kann ich mir das so vorstellen, dass du wie eine Art Checkliste hast, die du dann durchgehst? Wer muss involviert werden? Was für Schritte müssen wir abhaken?
Nein. Also die Checkliste, die gehört für mich zum Prozess dazu. Ne? Also wenn ich das Thema... Im Grunde müssen wir da einen Schritt zurückgehen und sagen, wie gehen wir eigentlich an das ganze Thema ran? So, und dann kann ich die Frage beantworten, weil dann kommen wir nämlich zu den Checklisten. Wenn ich darf, dann
ja, bitte mach. Gern.
Ich sehe das Thema als ein Projekt, wenn es noch gar keinen Prozess gab. Es ist ein Unterschied, ob wir schon ein Onboarding haben und dann müssen wir ein paar Hebel ein bisschen justieren. Oder es ist ein Unternehmen, wie ich das mehrmals vorgefunden habe, naja, wir haben keinen Onboarding-Prozess, ne? Setz das mal auf. Und das ist dann für mich ein Projekt, also ein HR-Projekt, dass man hat ein Ziel, man hat eine Deadline, teilweise ist die schon vorgegeben, wenn man weiß, die nächsten 5 neuen Mitarbeiterinnen möchten wir schon nach dem neuen Prozess standardisiert onboarden, dann ist das die Deadline. Die muss natürlich realistisch sein. So, wenn es jetzt in 3 Wochen ist, dann schafft man das eher nicht, da schon einen fertigen Prozess fertig zu bekommen. Aber so eine, je nach Unternehmensgröße von 4 Wochen bis 3 Monaten ist dieses Projekt auch abgeschlossen, aus meiner Erfahrung bisher. Und das beinhaltet natürlich das Aufsetzen der Phasen, was gehört in jede Phase und vor allem das Preboarding, ne? Da ist halt sehr viel Administratives dabei, also wo müssen alle Häkchen gesetzt werden, aber auch Kommunikatives, Wer übernimmt die Kommunikation? Wen muss ich nach innen informieren? Das ist ja auch nicht immer nur die Kommunikation zum Talent hin, sondern auch die Kommunikation nach innen. Und wenn es noch gar keinen Onboarding-Prozess gab oder das ganze Thema, muss man auch das Ganze in einen Kickoff gießen und überhaupt die ganze Mannschaft sensibilisieren, wofür ist überhaupt ein Onboarding da? Wofür brauche ich jeden Einzelnen hier von euch? Und wie ist der geplante Ablauf, sodass jeder abgeholt ist? Aus meiner Sicht tatsächlich jeder im Unternehmen, also alle und nicht nur die Führungskräfte und nicht nur das Management. Und man kann das aufteilen und die mehr involviert sind, dann natürlich separat noch abholen, weil da mehr Schritte dahinter liegen und die Verantwortlichkeiten. Aber mit dem Thema abzuholen gehört eigentlich jeder, weil auch das Bewusstsein, wir haben einen Onboarding-Prozess, so werden meine künftigen Kolleginnen und Kollegen ongeboardet, ist auch ein Signal an die Belegschaft. Wir kümmern uns, da ist ein Prozess, sie wissen Bescheid, spielt natürlich dann auch für das ganze Thema Retention eine Rolle.
Das finde ich ganz spannend, dass du das nochmal so sagst, weil ich glaube, oder ich habe es häufig so erlebt, dass das nur mit Führungskräften geteilt wurde. Aber ich glaube, du hast jetzt auch ganz, ganz toll gezeigt, wie wichtig es ist, auch die anderen Mitarbeiter alle mit reinzunehmen und das Thema komplett auszurollen. Hast du da eine spezielle Vorgehensweise? Also, wie rollt man denn so ein Thema aus? Legt man das, schickt man Gruppeneinladungen oder macht man das irgendwie, indem man sich zusammensetzt? Kannst du da nochmal so ein, zwei gute Tipps vielleicht teilen, wie man die Mitarbeiter, die schon im Unternehmen sind und die Führungskräfte zu so einem Thema dann abholt, um es auszurollen?
Also die reine Information für die Mitarbeitenden, also für die Kolleginnen und Kollegen, kann meinetwegen auch schriftlich erfolgen. Das hängt natürlich schon davon ab. Als wir das in einem Unternehmen gemacht haben, da waren wir an die 100 Mitarbeitenden, also da kannst du wirklich nicht jeden persönlich dazu abholen und ehrlicherweise interessiert es dann auch die Leute, die seit 10 Jahren dabei sind, jetzt nicht so im Detail. Ne? Im Grunde haben wir informiert über unsere Informationskanäle, da gibt es einen neuen Prozess, so und so sieht er aus, das und das ist die Bedeutung davon, dass ihr alle Bescheid wisst, die Phasen beschrieben, wer kümmert sich, in kurz und knapp und bündig, aber die haben das dann auf jeden Fall gehört und wissen, aha, da wurde sich drum gekümmert, das ist der neue Prozess. Wenn ich dazu mehr Fragen habe, dann weiß ich, wen ich fragen kann. Und das ist auch sehr zeitsparend für alle Beteiligten. Das muss man dann auch einfach immer im Auge behalten. Für die Führungskräfte würde ich tatsächlich die One-on-Ones empfehlen. Ich hatte dann die One-on-Ones mit den Führungskräften sowieso als Personalleiterin da in dem Unternehmen, so dass ich natürlich in den One-on-Ones informieren konnte, das und das planen wir, das und das brauchen wir von dir. Du hast ja selbst 5 offene Stellen in deiner Abteilung, so und so würden wir deinen neuen Mitarbeitenden oder deinen neuen Teamkolleginnen und Kollegen mit onboarden und da brauche ich dich für. Und natürlich auch das Management auch separat abgeholt. Das Management hat eine sehr wichtige Rolle aus meiner Sicht im Onboarding, weil das Management das Gesicht des Unternehmens ist für alle Neuen. Und also aus unserer Erfahrung, egal wie HR sich bemühen kann, egal wie viele Welcoming-Sessions wir als HR machen können, es hat einfach einen viel höheren Wert für die Neuen, wenn sich der Geschäftsführer mit denen zusammensetzt. Oder wenn C-Level sich die Zeit nimmt und das Portfolio erklärt. Oder noch besser die Werte und die Vision des Unternehmens tatsächlich in den Welcome-Sessions. Das wurde immer wieder zurückgefeedbackt, wie wertschätzend das war, dass sich sogar, in Anführungsstrichen, aus unserer Sicht ja eigentlich verpflichtend, aber aus der Sicht der Neuen, dass sich sogar das Management die Zeit genommen hat, sich da zu so einer Session zusammenzusetzen. Deswegen da die Bedeutung noch stärker in den Fokus gesetzt. Auch aus dem Grund, weil wir wissen, dass das Management oft wenig Zeit hat. Und ja, in einem Unternehmen, wir haben jeden Monat neue Menschen eingestellt und jeden Monat mussten diese Welcome-Sessions gemacht werden. Und jeden Monat ist es dasselbe, in Anführungsstrichen, für das Management, aber für die Neuen halt nicht. Und wir hatten auch die Idee, das mal aufzuzeichnen und das Management zum Glück, also sie haben das selbst gesagt, nein, das ist uns so wichtig, wir möchten keine Aufgezeichneten, wir möchten tatsächlich jeden Einzelnen da in dieser Session begrüßen und teilweise ändern sich ja auch Themen von Monat zu Monat, gibt es was Neues zu berichten und die haben wirklich die Sessions dann auch immer live gemacht, was einen super Eindruck bei den Neuen hinterlassen hat. Genau, also es ist sehr unterschiedlich, die Menschen, die da stärker involviert sind in einem persönlichen One-on-One oder Remote, also das ist ja nicht genau das Gleiche, aber dann nicht über so eine Info-Mail oder Info-Nachricht. Und die anderen können tatsächlich über das Intranet oder über Slack-Kanäle, über wie auch immer man kommuniziert, informiert werden.
Das heißt, wenn ich es nochmal kurz zusammenfasse, einfach zielgruppenspezifisch zu schauen, für wen ist es wirklich interessant, im Detail informiert zu werden und für wen ist es auch ausreichend, einfach nur zu wissen, okay, es gibt einen Prozess und vielleicht, wenn jemand mal in die Abteilung kommt, wo ich arbeite, dann habe ich aber zumindest schon mal ein Grundverständnis dafür und weiß auch, was auf mich zukommt, wenn ich jemanden dann einarbeite.
Richtig, genau. Ja.
Ich habe dazu noch mal eine Frage, weil du eben das schöne Wort Welcome Sessions auch reingebracht hast. Kannst du da noch mal ein bisschen erklären, was da so dein Anhaltspunkt ist oder wen du da integrierst oder was ist überhaupt eine Welcome Session?
Wir haben die Erfahrung gemacht und das mache ich schon seit vielen, vielen Jahren in mehreren Unternehmen, in denen ich reinkomme. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass, und das ist vielleicht der Hack, den man so selten hört, es gibt nicht das Onboarding, weil die Menschen, die reinkommen, sind alle Individuen, sie sind unterschiedlich. Und das ist vielleicht so ein bisschen Advanced Onboarding für alle, die denken, ja, wir haben schon ein gutes Onboarding, das ist ja super, wir brauchen da eigentlich gar nichts mehr zu tun. Onboarding entwickelt sich immer weiter. Das ist ein lebendes Dokument, so eine Art, oder ein lebendes Projekt. Das entwickelt sich immer weiter mit jedem weiteren Feedback, das man sammelt. Und das ist vielleicht für die Advanced-Menschen da draußen, die gerne mal so einen Special-Hack bekommen sollen. Schaut mal, wie individuell ihr euer Onboarding bekommen könnt nach dem ganzen Standardisieren. Und das Feedback, das man bekommt, ist sehr unterschiedlich. Man kann zu demselben Ablauf zwei unterschiedliche Feedbacks bekommen. Die einen sagen, und dann komme ich zu deiner Eingangsfrage, die einen sagen, ja, super, ich habe jetzt so viele Dokumente von euch bekommen und die Prozesse und das ist alles beschrieben, super, super, super. Ich lese mich jetzt die ersten 5 Tage ein und das ist alles perfekt für mich. Der andere sagt dann, oh, es ist alles, also lesen, lesen, lesen und alles dokumentiert und also so wirklich hilft mir das nicht weiter und nach dem 4. Tag habe ich schon vergessen, was auf Seite 1 stand. Und das ist ein sehr wichtiges Feedback für uns im People-Bereich, weil wir natürlich schauen müssen, wir wollen ja zur Integrationsphase, dass jeder und jede integriert ist und das so, wie die Person das braucht. Und wenn wir dieses Feedback bekommen, können wir sagen, naja, ist halt so, oder wir können sagen, was können wir denn jetzt anders tun? Und die, was wir gemacht haben oder was wir daraus gezogen haben, ist, man sollte versuchen, Informationen auf unterschiedlichen Wegen wiederzugeben oder auch zu vermitteln und haben dann neben dem schriftlichen Teil, das war so eine Art FAQ und das finde ich super, das ist so ein 4-5-seitiges Dokument, in dem alles so knapp und kurz draufsteht, was man braucht. Jetzt nicht Konzerngröße vermutlich, aber jetzt für die KMU wird das reichen. Und das haben wir dann im HR nochmal in den Welcome Sessions nochmal zusammengefasst. Wir haben tatsächlich Welcome Sessions für das Thema Prozesse und Organisation gemacht, die wir jedes Mal persönlich gemacht haben mit den Neuen, die dazu kamen. Und nach jedem Punkt, und sei es Krankmeldung, wo beantrage ich Urlaube, wie ist bei euch die Kommunikationskultur, nimmt man jeden CC oder nicht, muss ich bei jeder Kleinigkeit meinen Vorgesetzten informieren. Es ist auch teilweise Kultur, ne? Also was ist üblich, was ist nicht üblich, was sollte man nicht machen, Stichwort die ganze Abteilung in CC nehmen und den Chef jedes Mal und dann schöne lange Mails. Und das waren super Möglichkeiten, das in einem persönlichen Termin zu machen, also in so einer Welcome Session, weil die Leute dann ihre Fragen stellen konnten. Und das kannst du halt nicht, wenn du eine 1.0-Kommunikation hast, nämlich du liest es dir nur durch, aber du kannst ja nicht zu jeder Sache deine Frage stellen, die nur du hast und vielleicht 3 andere nicht. Und wir konnten auf der Tonspur natürlich viel mehr noch dazu erzählen. Ja, bei der Abteilung ist das so. Du bist ja bei der Abteilung, dann ist es für dich vielleicht nochmal ein Stück anders. Also das hat sehr geholfen und für uns im HR-Bereich tatsächlich auch, weil wir gemerkt haben, dass die Leute sich teilweise nicht an Prozesse halten. Also die Krankmeldungen haben uns dann über alle möglichen Kanäle erreicht, nur nicht über den, der da drin stand. Und das war auch ein Learning von uns, dann auch die Prozesse nochmal zu erläutern und auch wirklich zu sagen, Leute, das ist einfach wirklich sehr wichtig. Könntet ihr bitte da ein Auge drauf haben oder schaut dann nochmal, wie es funktioniert. Damit auch wir die ganzen Informationen bekommen. Das ist ein Teil der Welcome Sessions, den wir vom HR gemacht haben. Und das habe ich dann in den anderen Unternehmen auch immer begleitet oder das Team von HR. Und der andere Teil, also es sind mehrere Teile, aber unter anderem das Management mit den Themen Visionen und Werte und Prinzipien, das halte ich für wichtig. Das machen wir bei Ovebus auch, das macht der Geschäftsführer bei uns. Und dann nimmt aber auch der Buddy oder der Mentor dran teil. Aber im Grunde wird das vermittelt vom Geschäftsführer. Und es gibt noch weitere Welcome Sessions vom Mentor / Buddy, weil man da eine ganz andere Welcome Message hat jetzt als HR oder als Geschäftsführer. Aber die ist nicht weniger wichtig, weil man hat dann im Grunde einen Peer, einen Kollegen oder eine Kollegin, die vielleicht auf derselben Ebene ist, aus demselben Fachbereich. Und dann hat man direkt eine Person, mit der man anknüpfen kann, über so Themen sprechen kann. Das ist dann wieder eine andere Workout-Session. Das sind alles Workout-Sessions, die wir planen. Die haben wir in unserem Onboarding-Prozess. Die sind geplant und getimed und auch an die Person kommuniziert. Die Person weiß auch, dass es diese Workout-Sessions geben wird.
Ja, vielen Dank für die Einblicke, die du uns da nochmal gewährt hast. Da waren jetzt nochmal so ein paar Punkte drin, wo ich gerne auch nochmal drauf zu sprechen kommen würde. Bevor wir das machen, würde ich aber gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, nämlich zwischen die Zeit, ich sag mal von der Zusage nach dem Recruiting oder während dem Recruiting-Prozess bis zum ersten Tag. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann starten ja die Welcome-Sessions ab dem ersten Arbeitstag. Was denkst du in dem Zeitraum davor? Das sind ja manchmal vielleicht wenige Tage, manchmal sind es aber auch mehrere Monate, wo ein Kandidat dazwischen hat, bis er dann wirklich im Unternehmen startet. Gibt es da so 3, 4, 5 Punkte, wo du sagst, da sollte man auf jeden Fall Wert drauf legen? Du hast ja vorhin schon mal angedeutet, den Kontakt zu halten, vielleicht schon mal vorab auch einen Einarbeitungsplan oder Ähnliches zu teilen. Was sind so deine Tipps für die Zeit zwischen Vertragsabschluss und dem eigentlichen Start im Unternehmen?
Ja, definitiv. Also regelmäßige Kommunikation vorab. Und ich verstehe, dass die Menschen wenig Zeit haben. Ne? Also jetzt aber die Zeit sollte man sich nehmen. Mein Tipp, was für mich gut funktioniert hat, ist eine E-Mail pro Monat oder es ist ein Telefonat oder es ist ein Videocall pro Monat, wo wir uns bei dem neuen Mitarbeiter oder bei der neuen Mitarbeiterin melden. Ich habe wirklich, aber das ist nur, weil ich das einfach so witzig fand. Jetzt für die Neuen, die bei uns in den letzten Monaten gestartet haben. Ich habe dann so ein Visual gemacht von unserem Teambild und habe dann darunter so einen Timer gepackt, noch so und so viele Tage und so viele Stunden und so viele Minuten, bis du bei uns bist und wir warten auf dich. Und das fanden die Neuen halt auch total schön. Weil das auch nicht nur, also neben der Mail, wo es dann stand und wie läuft die Zeit und was im Urlaub, man weiß ja auch so ein bisschen, was die Menschen gerade machen aus den Gesprächen vorab in dem Recruiting-Prozess. Und das ist dann einfach auch schön, man hält die Kommunikation aufrecht. Die einen ziehen um, die anderen gehen in Urlaub, die Dritten müssen noch eine Übergabe machen und arbeiten bis zum letzten Arbeitstag. Das ist ja auch wichtig fürs Onboarding später, weil wir wissen, die Person hatte da 2 Wochen frei und konnte tatsächlich sich erholen. Und ein anderer Kollege hatte bis zum letzten Tag noch bei dem anderen Unternehmen gearbeitet, sprich er hatte gar keinen Kopf frei für den Start. Und das ist wichtig für uns dann wiederum, weil wir wissen, wie viel können wir ihm in Anführungsstrichen zumuten oder wie entspannt sollen wir das vielleicht in den ersten Wochen machen. Das ist dieses individuelle Vorgehen und das hilft uns, wenn wir wissen, wenn wir diesen Kontakt aufrechterhalten, hilft uns das enorm, sich auf die Person einzustellen, sodass ich einem Kollegen sogar vorgeschlagen habe, hey, du hast ja hier so ein paar Urlaubstage, hast du in diesem Jahr noch, dann nimm dir doch ein paar Freitage oder so frei, damit du zumindest lange Wochenenden hast, weil wir haben keine Urlaubssperren. Es liegt uns eigentlich nur daran, dass du dich wohlfühlst und erholt bist und dann die Kraft hast, da hier auch tatsächlich durchzustarten. Also das Thema Kommunikation und eine E-Mail, ein Telefonat pro Monat ist wirklich machbar. Es kann jeder einrichten. Noch schöner ist, wenn es die zukünftige Führungskraft oder das Team macht. Das ist dann noch schöner, weil man dann schon den Bezug hat zu dem Neuen. Was wir auch bei Rebus gemacht haben, ist, dass unser Geschäftsführer sich mit den Menschen, wir arbeiten mit Zielen, mit Smart-Zielen und Jahreszielen, dass er sich mit den Leuten in einem Videocall schon mal in diesen, das waren bei uns auch in der Regel 3 Monate oder mehr, zusammengesetzt hat und schon mal die Themen besprochen hat. Dann wissen die Menschen, okay, das werden meine Aufgaben sein. Oh, das ist vielleicht da, wo ich mir schon einen Podcast anhören kann oder mal in ein Zertifikat reinschauen kann, weil das so meine Aufgaben sein werden. Jeder möchte ja auch wissen, was werde ich denn dort genau machen. Und bei uns sind diese Themen vorbereitet. Das ist auch zu dem Thema Einarbeitungsplan. Wir haben uns die Mühe gemacht, ausführliche Einarbeitungspläne zu machen. Kudos an meinen Chef. Ich habe das davor noch nie gesehen, dass sich jemand so viel Zeit nimmt. Und so ausführlich, also das sind wirklich, das sind so ausführliche Einarbeitungspläne mit Prio und mit Dringlichkeit und Wichtigkeit und wen kann man bei dem Thema ansprechen. Wirklich für ein Jahr nach vorne geplant. Super und sehr hilfreich für alle Neuen, wenn ich sowas bekommen hätte. Ich fände es auch mega gut. Das ist auch so ein Thema, was man machen kann. Was wir noch in dieser Vorabzeit machen, neben dem ganzen Legal vorbereiten, ist die Mentorinnen und Mentoren vorbereiten. Also wir haben im Grunde ein Buddy-System. Und das Erste, die Buddies müssen ausgewählt werden. Das ist auch so ein Step. Ne? Und das am besten nicht 2 Tage, bevor die neue Person startet. Die Buddies ja auch Zeit brauchen oder sich die Zeit einplanen müssen für die Neuen. Und dazu habe ich, um die zu unterstützen, und das ist vielleicht auch die Expertise von dem People-Bereich, wie können wir die anderen in diesem ganzen Prozess unterstützen, neben ihren ganzen operativen To-Dos, die sie machen. Ich habe ein Cheat-Sheet erstellt für Mentorinnen und Mentoren. Das ist ein lustiges Dokument. Im Grunde ist es eine DIN-A4-Seite in unserem CI mit 5 Tipps. Die man denken sollte, und unter anderem ist so ein Tipp, die Erreichbarkeit und den Kommunikationskanal zu klären mit dem Neuen. Das macht man nämlich sehr selten und man kann sich vorstellen, typische Situationen, ein Projektmanager ist dann der Buddy und bekommt eine neue Person in seinem Team. Und natürlich hat er Kundengespräche, er hat Meetings, er hat viele Termine neben dem Onboarding von dem neuen Kollegen. Und dann kann es passieren, dass der neue Kollege alle 5 Minuten neben einem im Büro steht. Ja, ich habe mal hier eine Frage, was total legitim ist, weil man ja neu ist. Und der bestehende Kollege will ja vielleicht auch helfen, aber der Weg ist für ihn vielleicht sehr hinderlich. Oder wenn man remote arbeitet, dann wird man vielleicht permanent direkt angerufen oder angechattet. Und wenn man diesen Kommunikationskanal vorher klärt, dann kann der bestehende Kollege sagen, pass mal auf, weißt du, ich habe so viele Kommunikationskanäle offen, über die Kunden mich erreichen und so. Wenn du ein Anliegen hast und das ist super dringend, dann schick mir eine Mail mit einem Ausrufezeichen, weil ich alles über meinen Posteingang im Blick habe und dann weiß ich genau, ich helfe dir und dann innerhalb von einer Stunde oder so antworte ich dir dann auch. Und wie hättest du das gerne? Weil auch die neue Person hat auch einen favorisierten Kommunikationskanal oder Erreichbarkeitszeiten oder. Die einen starten später, die anderen starten früher. Und das Ganze vorab zu klären ist sehr, sehr hilfreich. Auch für ein erfolgreiches Onboarding, das vielleicht als 2. Hack.
Ja. Ja, wow. Ich finde es super, wie viele Tipps du da jetzt schon verpackt hast, sozusagen. Vielleicht für die Zuhörer nur noch mal eine kurze Nachfrage. Du hattest die Abkürzung CI verwendet. Kannst du das noch mal ganz kurz erklären?
Ja, das steht für Corporate Identity. Im Grunde ist das also die Designer, bitte köpft mich nicht. Ich übersetze das für mich als Farben und das Design des Unternehmens. Also wenn ihr im Logo gelb habt, dann nutzt ihr halt dann überall gelb und die richtigen Schriften und die Farben. Und das, so benutze ich CI. Genau.
Ja, vielen Dank, dass du das nochmal erklärt hast. Jetzt hattest du eben gesagt, Buddy- oder Mentorenprogramm benutzt ihr. Da hast du ja auch schon gute Tipps gegeben. Vielleicht kannst du da nur nochmal sagen, was ist eigentlich genau die Aufgabe von so einem Buddy? Ich kenne es auch als Patenprogramm. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Begriffe, aber vielleicht kannst du es nur nochmal ganz kurz erzählen. Wonach wählst du den Buddy aus und was ist dann auch seine konkrete Aufgabe?
Ja, super Frage. Das war auch in den unterschiedlichen Unternehmen auch unterschiedlich gehandhabt. Wir hatten auch mal sowohl Buddies als auch Mentoren im selben Unternehmen, weil sie nämlich unterschiedliche Rollen hatten. Und genau wie du sagst, man kann dazu auch Patenprogramm nennen. Im Grunde ist es, da sind Personen, die sich um die Neuen kümmern, so in Anführungsstrichen. Und dieses Kümmern kann organisatorisch sein. Man ist die Ansprechperson für Fragen rund um alles Organisatorische. Also wenn man im Büro arbeitet, wo finde ich denn bei euch hier die Stifte? Wo sind die Ordner? Wann geht ihr in Pause? Wo kann man hier Mittag essen? Und all die Fragen. Und es kann auch fachlich sein, beziehungsweise muss dann auch fachlich sein. Also wenn man dann fachlich irgendwo startet, bleiben wir bei dem Projektmanagement-Beispiel, dass man dann eine Person an die Hand bekommt, die dann die Tools erklärt, wo sind Dokumentationen gespeichert, wie geht man mit Kunden um, wo sind Vorlagen, dass man in Kundenkurs vielleicht mit reingenommen wird, dass man hört, wie läuft denn sowas überhaupt ab und alle Fragen zu seinem Fachbereich dann auch stellen kann. Das kann aus meiner Sicht von Peer zu Peer besser funktionieren, also Kolleginnen und Kollegen, statt Führungskraft. Das ist so ein bisschen meine Erfahrung bisher. Führungskräfte haben oft wenig Zeit, sind sehr stark eingebunden. Sie haben ja auch mehrere Teammitglieder, um die sie sich kümmern. Das ersetzt natürlich nicht das Führen der Führungskraft von der neuen Person. Also natürlich müssen da weiterhin Austausche stattfinden, aber eben nicht auf so einer täglichen, ständigen Verfügbarkeitsebene, wie das eine Kollegin oder ein Kollege machen kann. Und deswegen, das unterteilen wir dann schon gerne dann in das ganze Thema Mentoren oder Paten. Das sind die, die ich einfach fragen kann. Vorausgesetzt, ich habe auch da die Kommunikationskanäle geklärt, aber auf die kann ich im Grunde immer zugehen. Manchmal sagen die Führungskräfte, du kannst immer auf mich zugehen, ich habe immer für dich Zeit, ich habe jetzt die nächsten 2 Wochen nur für dich geblockt. Super, dann kann man das natürlich genauso nutzen. Aber manchmal, also das waren die Feedbacks von den Neuen, dass sie gesagt haben, oh, wir fanden das eigentlich total schön, dass wir eher einen Kollegen fragen konnten, weil es wäre uns ein bisschen peinlich, wenn wir das die Führungskraft fragen könnten, weil die Frage irgendwie an die Führungskraft zu stellen, war dann doch vielleicht zu banal oder banal erschienen. Und bei derselben Ebene oder beim selben Fachbereich ist es dann einem leichter gefallen.
Das heißt, die Buddies werden auch als Unterstützung sozusagen für die Führungskräfte noch mit reingenommen, damit nicht der Mitarbeiter nur auf die Führungskraft zugeht, sondern noch eine zweite Ansprechpartnerperson sozusagen im Unternehmen hat. Würdest du das so bestätigen oder?
Nein. Es ist ja für viele Personen eine unterstützende Funktion. Es hat für die neue Person einen Vorteil, da noch jemanden da zu haben oder vielleicht tatsächlich auch jemand anderen als die eigene Führungskraft. Für die Mentorinnen und Mentoren selbst hat es einen Vorteil. Häufig haben wir das erlebt, dass es im Grunde so die Vorstufe für die eigene Führungserfahrung war. Bin ich überhaupt organisiert genug? Kann ich überhaupt neue Menschen einarbeiten? Bin ich dafür geeignet? Wir hatten in einem Unternehmen auch jemanden, der gesagt hat, ja, ich würde gerne ein Team leiten. Aber die Person hat im Grunde noch nie jemanden geleitet und hat auch nie jemanden eingegliedert oder eingeführt. Und wir haben dann gesagt, okay, dann bist du der Mentor für die nächsten Neuen, die dann immer dazukommen. Auch um zu sehen, wie packst du das neben dem ganzen Tagesgeschäft. Und klar, wenn man die Führungskraft wird, sollte man dann auch Zeit zum Führen haben, ist aber ein anderer Podcast. Aber unter anderem sehen die Menschen dann, oh, wie viel Arbeit ist denn das eigentlich? Also wie viel Arbeit ist das, jemanden mit einzugliedern, jemanden mit einzuführen und auch die Zeit tatsächlich dafür zu finden? Und das wird auch unterschätzt. Man jagt ehrlicherweise häufig auch Titeln nach und weiß gar nicht, was für Aufgaben da auf einen zukommen. Deswegen, das hat für alle Beteiligten einen Vorteil. da in diesem System mitzuwirken und für die neue Person natürlich vor allem meistens, dass man dann sehr viele Menschen hat, auf die man zugehen kann.
Ja, wow, das finde ich super, dass du das jetzt nochmal so aufgezeigt hast, weil es einfach eine Entwicklungsperspektive für alle Beteiligten bietet. Für die Führungskraft, um Sachen abzugeben, für den Mitarbeiter, der einarbeitet, um sich zu entwickeln und natürlich für den neuen Kollegen auch, um einfach schneller reinzukommen und auch mehr Leute kennenzulernen. Also ja, vielen Dank für diese tollen Einblicke. Jetzt hattest du eben noch, wenn wir jetzt, also ich würde sagen, das ist das Preboarding, was wir eben besprochen haben, wenn ich dich richtig verstanden habe. Wenn wir dann in den Bereich Onboarding gehen, da hast du jetzt auch schon viel angerissen. Eine Frage habe ich noch, die ich mir notiert hatte, und zwar hattest du gesagt, du hast ein FAQ erstellt für alle, die du auch ganz zu Beginn, ganz am Anfang mit den neuen Mitarbeitern dann durchgehst. Kannst du da nochmal sagen, auf was du da Wert gelegt hast oder was für Fragen du da auch konkret schon beantwortest?
Ja, also als Tipp, wie man das angehen kann, ist, geht nochmal diese Reise als neue Mitarbeiterin oder neuer Mitarbeiter durch. Ich sage jetzt einfach mal Employee Journey und vor allem New Employee Journey. Und überlegt mal, an welchen Punkten habt ihr selbst Fragen. Und lustigerweise habe ich das tatsächlich auch, als ich bei Rebus vor einem Jahr gestartet habe, habe ich das genau so gemacht. Ich habe Fragen aufgeschrieben und im Grunde bin ich meine eigene Journey gegangen, bewusst Notizen gemacht, um zu wissen, okay, da müssen noch Infos, da müssen noch Infos, da müssen noch Infos. Weil es aus dem bestehenden Unternehmen, jedes Unternehmen hat ja eine Historie, ne? Nach einem halben Jahr fällt es einem auch nicht mehr wieder ein, weil man sich da schon wieder irgendwie reingefuchst hat. Aber ganz am Anfang fällt es einem schon sehr auf, was fehlt, wo hat man nachgefragt, wo konnte man sich nicht einloggen oder wo hatte man keinen Zugriff, da fehlt ein Schlüssel oder eine Karte oder alle möglichen Kleinigkeiten. Und also für die HR und für Menschen aus dem People and Culture Bereich wäre das super, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt, geht einfach diesen Prozess nochmal aus den Augen der Neuen und durch und überlegt, was sind, wie geht diese Reise. Und bei mir ist dieser FAQ, also ich nenne das einfach Kurzübersicht, geht genauso entlang. Es startet mit dem Login. Wir sind eine IT-Company, deswegen ist bei uns halt viel mit IT-Tools und Technologien, mit dem Login. Also wie kann ich mich überhaupt einloggen, dass ich überhaupt an die Systeme drankomme? Wie lautet mein Login? Über was bekomme ich ein Passwort? Das ist ja meistens irgendwie secure, irgendwie geschickt, aber mir wird auch schon da mitgeteilt, auf welchem Wege wird es bei mir ankommen. Wie lautet meine E-Mail-Adresse, wie lautet meine Telefondurchwahl und so in dem Fluss geht es weiter. Wer sind die wichtigsten Ansprechpartnerinnen in dem Unternehmen? Was für Tools haben wir? Das ist eine Übersicht an Tools. Für Zeiterfassung heißt es das, für Datenmanagement das, ne? Damit ich auch mal die Namen gehört habe. Ja, vielleicht als Mitarbeiterin nach 5 Jahren erscheint das mir total banal, das aufzulisten, aber für jemanden Neuen, ich habe vielleicht das Tool noch nie gehört. Das sagt mir gar nichts, aber das wird halt im laufenden Betrieb sehr häufig benutzt. Ja, das findest du da und da. Ja, was ist denn das? Ne? Ich kenne das gar nicht mehr, sagt der Name ja auch überhaupt nichts. Und in dieser Kurzübersicht taucht das schon mal auf, neben einer Beschreibung, Zeiterfassungstool, HR-Tool, Projektmanagement-Tool, Ticket-Tool, da gibt es Support. Und das alles aufgelistet und verlinkt, also so, dass ich aus dem Dokument auch direkt auf die Systeme draufkommen kann. Diese Übersicht übrigens kann man gerne auch schon im Preboarding verschicken, also vor dem Start, damit die Menschen, also ich verschicke das meistens eine Woche vor Start, damit man sich damit auch schon auseinandersetzen kann, wenn man die Zeit hat, ist kein Muss. Aber häufig sitzen die Leute dann schon sehr gespannt und können das kaum erwarten. Und wissen dann auch, wie sie sich einzuloggen haben in die Systeme, weil wir ein Remote-Unternehmen sind. Das heißt, der erste Tag startet remote. Und so geht es dann weiter bis zu den Verteilern. An wen wendet man sich? Bis zu den Prozessen. Kurz und knapp, wie sehen die Prozesse aus? Datei, Benamung und. In knapp, jetzt nicht jeden Prozess gelistet, aber vieles. Wie sieht das Thema Datenschutz aus? Arbeitssicherheit? Wo finde ich die Links? Wann bekomme ich die Schulungen dazu? Und endet in Anführungsstrichen mit dem Thema Feedback, Feedbackgespräche, weil wir ja auch 2 Feedbackgespräche machen während der Onboarding-Phase. Und Ja, also im Grunde umfasst es so ein bisschen die ersten 6 Monate, würde ich mal sagen, was man so benötigt. Ein spannender Teil ist auch der erste Tag und was wird von dem neuen oder von der neuen Mitarbeiterin erwartet. Und da ist eine kleine Checkliste tatsächlich dabei. Stell dich gerne bei neuen Kollegen vor. Mach die ersten Kennenlerngespräche mit den Abteilungen oder den Kollegen, den Namen und die Abteilung nochmal zusammengefasst, sodass die auch schon mal so die ersten eigenen Aufgaben haben. Das ist auch schön, weil auch das aus den Feedbacks erfahren. Man hat ja so viel Neues und das ist alles neu und im Grunde lernt man nur. Aber man möchte ja auch Erfolgserlebnisse für sich selbst. Man kam ja ins Unternehmen, weil man etwas kann und weil man etwas auch beizutragen hat. Und so in dieses Thema Ownership zu kommen, also ich kann für etwas selber die Verantwortung übernehmen, ich kann schon selber etwas machen. Das ist auch sehr wichtig während der Einarbeitungszeit, den Menschen auch da die Möglichkeit zu geben. Das ist halt nicht alles auf dem Silbertablett präsentiert und für dich vorgekaut und du musst im Grunde nur lesen und einarbeiten, sondern du kannst auch schon diese kleinen Themen kannst du auch schon mal selbstständig übernehmen und selbst was machen. Und das ist auch in dieser Kurzübersicht dann auch mit dabei.
Du hast das Thema angesprochen, Ownership, also dass die Mitarbeiter selbst auch schon Aufgaben übernehmen im Rahmen der Einarbeitung, ist ein Thema, was mir tatsächlich auch schon ein paar Mal so begegnet ist, wo ich gemerkt habe, Führungskräfte sind da schon ab und zu auch zögerlich. Kannst du uns noch mal ein bisschen Einblick geben, was das für Aufgaben sein könnten? Beziehungsweise du hast ja auch das Thema Ziele angesprochen. Spielt das auch schon eine Rolle in dem Zusammenhang?
Ja, also in die Ziele jetzt konkret noch nicht. Die Ziele sind tatsächlich mehr als Jahresziele zu verstehen. Jetzt bei Aurebus machen wir das tatsächlich so, dass das Durcharbeiten des Planes eines der Ziele sind. Da sind ja ganz konkrete Aufgaben, die da drin stehen und unter Aufgaben ist alles Mögliche zu verstehen. Auch eine Zertifizierung in einer Software ist zum Beispiel eine Aufgabe. Und das ist schon ein großer Plan von Aufgaben und den durchzuarbeiten ist schon eines der Ziele, aber tatsächlich dann auch so qualitativ und Kundenzufriedenheit sind Ziele. Das ist aber jetzt nichts für die ersten paar Wochen. Für die ersten paar Wochen sind die Aufgaben eher praktischer Natur, die auch der Einarbeitung selbst dienen. Bedeutet vielleicht die Datenschutzthemen sich anzuschauen, Thema Arbeitssicherheit, also bevor die Schulungen dann starten. Oder auch diese Termine mit den Menschen, also dieses Thema Termine und das wirklich jetzt auch als Hack an meine lieben HR-Peers. Ich hatte einen Austausch mit einer Personalerin, die auch gesagt hat, oh, ich muss jeden Monat so viele Termine aufsetzen mit dem und mit dem und mit der Abteilung und mit der. Wir sind nur irgendwie am Termine koordinieren für die Neuen. Und meine Idee war dann, ja, lass doch die Neuen diese Termine aufsetzen. Das müsst ihr doch überhaupt nicht machen. Weil die Neuen können nach ihrem Kalender schauen und sie finden sich schon zurecht in den Kalendern der anderen. Ihr habt ja fähige Menschen eingestellt, sie schaffen das, traut es denen ruhig zu. Ihr habt ja die Namen und die Abteilung genannt und sie werden das schon schaffen, die Termine zu machen. Und die machen das auch ja für sich und vielleicht auch zu der Zeit, die ihnen besser passt, statt wenn ihr da eine Zeit reingebt. Ne? Vielleicht starte ich gerne um 9:30 Uhr und nicht um 8:30 Uhr. Mit diesem Gespräch und dann kann ich das für mich auch besser so einstellen. Und das hat für uns immer funktioniert. Das hat noch gar keiner gefeedbackt. Nee, ich habe nicht geschafft, einen Termin mit 5 Kolleginnen und Kollegen einzustellen. Also, das war noch nie eine Herausforderung für irgendeinen. Aber es ist eine super Entlastung für den HR-Bereich, der ja parallel sehr viele andere Themen hat. Und da Termine für Kollegen einzustellen, das muss einfach gar nicht sein.
Und unterstützt ja auch das Thema Ownership, was du angesprochen hast. Also sich selbst einzubringen, sich selbst auch zu kümmern und schon Verantwortung zu übernehmen.
Genau.
Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin im Onboarding. Stichwort Einarbeitungspläne. Du hast eben gesagt, dass im Unternehmen, wo du heute beschäftigt bist, ein ganz ja, detaillierter und auch langfristiger Einarbeitungsplan gemacht wurde. Kannst du uns da nochmal dran teilhaben lassen? Was ist das Besondere daran und was freut dich vor allem so daran? Weil ich sehe da das Leuchten in deinen Augen.
Ja, ich finde, also wenn du den sehen würdest, das wäre wirklich toll. Wir haben sogar 2 Teile vom fachlichen Einarbeitungsplänen. Du siehst schon, das ist wirklich ein Herzensthema und meine Kolleginnen und Kollegen würden sagen, oh ja, die nervt uns so ein bisschen mit dem Thema und mit der Wichtigkeit des Themas. Aber sie sind auch dankbar, weil die Feedbacks der Neuen auch sehr gut sind. Und das, der fachliche Einarbeitungsplan besteht bei uns aus zwei Teilen. Einerseits ist es auch so eine Art Kurzübersicht, so ein Dokument, was die Neuen bekommen, ist aber tatsächlich kurz gehalten. Also es sind jetzt keine Seiten von 150 Compliance-Dokumenten, sondern vielleicht ein fünfseitiges Dokument, in dem auch nochmal die Kolleginnen und Kollegen direkt aus dem Fachbereich vorgestellt werden, damit man auch schon mal die Namen und die Fotos sehen kann, wer ist eigentlich wer. Da beantworten wir die Fragen, was trägst du genau dazu bei? Also wie trägt deine Rolle zu den Zielen des Unternehmens bei? Wie könnte dein Beispiel Arbeitsalltag aussehen? Also so ein Tag aus dem Leben eines zum Beispiel IT-Admins. Dort ist der Verweis auf die Ziele und dort wird auch nochmal das Thema Feedback erklärt, also wie die Feedback-Gespräche aussehen. Aber natürlich viel mehr Bezug auf die eigene Tätigkeit. Also teilweise Technologien, die benutzt werden, wo findet man irgendetwas. Und das ist dieses Dokument, ist eher so ein Nachschlagewerk. Und der Einarbeitungsplan, den ich meinte, ist eine Excel-Datei, eine größere Matrix, in der du wirklich aufgelistet hast, um welchen Bereich geht es, welche Aufgaben sind es, wie dringlich das ist und wie schnell ist das umzusetzen teilweise. Also manchmal sind es halt low-hanging fruits. So, da sind Themen, die sind da, aber die sind auch schnell erledigt. Und daneben sind die Kolleginnen und Kollegen aufgelistet, die jeweils helfen können. Da sind ja auch zum Beispiel unterschiedliche Themen. Bei dem Thema Organisatorisches und Prozesse stehe ich zum Beispiel da an Platz 1 oder 2. Also es ist tatsächlich auch eine Reihenfolge, wenn die nicht da, dann die. Dass man auch weiß, okay, wenn ich jetzt 2 Wochen im Urlaub bin, dann gibt es noch 2, 3, 4, die man dazu ansprechen kann. Und bei den technischen Fragen sind dann andere Kollegen mit drin, die natürlich da mehr spezialisiert sind und dann auch in einer bestimmten Reihenfolge genannt, dass man auch weiß, okay, da gibt es auch eine Vertretung von dem Platz 1, 2, 3. Genau, und das ist natürlich dann der Wahnsinn. Also man weiß dann wirklich, okay, ich komme da jetzt nicht weiter, ich habe noch 32 andere Themen, die hier schon aufgelistet sind. Und man kann auch schauen, also jetzt mit dem Kollegen, der im Januar gestartet hat, haben wir auch überlegt, wie gehst du diese Themen an, wie mischst du das, dass man auch selbst Erfolgserlebnisse hat. Also dass man vielleicht nicht sich die 5 schwierigsten, langwierigsten Themen nimmt, die wirklich riesige Projekte sind, sondern was kannst du jetzt mit deinem jetzigen Wissen bereits umsetzen und damit hilfst du uns total, weil das Thema vielleicht noch gar nicht angegangen wurde und du hast es schon 5-mal gemacht, dass du dir so einen Mix machst, wo du auch selbst Erfolgserlebnisse hast und denkst, cool, ich bin jetzt gekommen und habe jetzt für das Unternehmen direkt was Schönes gemacht und umgesetzt und ein Problem gelöst. Und so gehen wir diese Themen an und so sieht der Einarbeitungsplan aus.
Das vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, was ich mir so mitgeschrieben habe, was coole Tipps waren. Einarbeitungspläne müssen nicht irgendwie in einer schwierigen Software gemacht werden, sondern können einfach auch in Excel oder Word oder was auch immer man zur Verfügung hat, erstellt werden. Dann hast du, glaube ich, einen ganz coolen Tipp gegeben mit den Fotos der Kollegen, dass man schon mal vorab weiß, wie sehen die Kollegen eigentlich aus, wenn man sich zum Beispiel auch im Flur über den Weg läuft oder so, dass man es vielleicht schon mal grob zuordnen kann. Und was du eben gesagt hast, ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, als Tipp auch die Ansprechpartnerübersicht wirklich zu machen mit Vertreterregelung. Also das ist, glaube ich, wirklich High Level, wenn man das vorfindet. Aber das, glaube ich, nochmal wirklich super Tipps. Und vielleicht noch einmal ganz kurz als Erklärung, weil du es eben gesagt hast, die low-hanging fruits, das sind sozusagen die Sachen, die man einfach auch schnell abstellen kann oder schnell bearbeiten kann, wo man schnelle Erfolge erzielen kann. Und da fand ich deinen Tipp auch nochmal ganz toll für die HRs zu sagen, was kann man als Aufgaben auch vergeben, die schnell gemacht werden können, wo derjenige selbst auch ein Erfolgserlebnis hat. Weil wenn wir mal so ein bisschen weiterdenken, vielleicht kannst du dazu gleich auch nochmal was sagen, warum machen wir überhaupt dieses Onboarding so aufwendig in Anführungszeichen, aber es hat ja eine bestimmte Wirkung oder einen Effekt, den wir damit auch erzielen können. Vielleicht kannst du uns da nochmal einen Einblick geben, warum wir da eigentlich so viel Herzblut reinstecken.
Ja, genau. Wir haben ja im Vorfeld schon zu dem Thema gesprochen und meiner Meinung nach weiß jeder warum, aber tatsächlich vielleicht doch nicht. Und dieses Thema, warum ist Einarbeitung so wichtig, kläre ich auch gerne in den Kickoffs. Und ich musste auch bei Auribus auch die Beteiligten sensibilisieren und auch noch mal kurz vor Go-Live und bestimmten Sachen auch noch mal daran erinnern, warum ist denn dieses Warum so wichtig? Weil das gerne wieder abdriftet und man hat diesen Prozess und das funktioniert und dann kurz bevor die neue Person startet, hat jeder was anderes zu tun und andere Themen sind wichtiger und dann hat man doch keinen Einarbeitungsplan. Das ist die Realität. Ne? Dann hat man doch keinen Einarbeitungsplan und der Buddy wurde ja noch nicht informiert und die haben auch irgendwas nicht bekommen. Und wir HRler, wir jagen dann eine Woche im besten Fall oder zwei Tage vor Start noch allen offenen Themen hinterher und fragen uns, warum sind die Sachen denn nicht erledigt? Das ist doch super wichtig, die neue Person startet doch bald. Und dieses Warum musste ich tatsächlich noch mal reinholen. Und dieses Warum ist für mich, das hat mehrere Gründe, aber vor allem aus der Unternehmenssicht, wir brauchen ja diese Unterstützung. Wir haben eine neue Person eingestellt oder mehrere neue Personen eingestellt, damit wir die Unterstützung bekommen. Und sei es für das Thema Wachstum, also weil wir wachsen wollen oder weil wir eine Position nachbesetzt haben oder weil wir sehr viel zu tun haben, also Thema Workload, also sehr viele Aufgaben auf dem Tisch, die wir gelöst bekommen durch diese zusätzliche Person, die dann kommt. Bedeutet, je schneller diese Person integriert ist, also in Phase 3 sich befindet, desto schneller kommen wir an dieses aus der Unternehmenssicht Ziel. Jemand unterstützt und entlastet uns tatsächlich an der Stelle. Umgekehrt, je weniger Zeit wir uns nehmen, je schlechter wir die Person einarbeiten, je weniger Informationen wir geben, desto länger wird es dauern, dass die Person sich integrieren kann und produktiv an Themen unterstützen kann, mitwirken kann. Und das ist für mich das Warum aus der Unternehmenssicht. Und an dieses Warum musste ich tatsächlich auch vor kurzem nochmal appellieren und sagen, Leute, ich verstehe das total, ich habe wirklich viel Verständnis, es ist eine heiße Phase, es sind viele Kundentermine, ihr habt mein vollstes Verständnis, aber lasst uns noch mal ein paar Wochen uns wirklich die Zeit bewusst dafür nehmen, weil diese Person, die da jetzt kommt, die wird euch auf so vielen Ebenen entlasten. Und da diesen Invest müssen wir einfach noch mal gehen.
Also heißt, ich als HR sollte mir wirklich noch mal das Warum auch für das Unternehmen aufschreiben und mit den Führungskräften kommunizieren. Warum ist es so wichtig, die Zeit aufzuwenden, um einfach auch den, ja, ich sag mal, langfristigen Nutzen von dieser intensiven Einarbeitung oder dem Onboarding aufzuzeigen. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Tipp.
Ja, definitiv. Also jetzt auf Metaebene und rausgesucht aus dem Prozess. Viele sehen ja Onboarding als ein HR-Projekt, was ich gar nicht so sehe. Das habe ich auch oft in meinen Grafiken. Und ganz viele Themen sehe ich nicht als HR-Projekt, sondern als Unternehmensthema. Und wir aus dem People-Bereich, wir können das Thema vorantreiben. Wir können sagen, das sind die Instrumente, so gehen wir das Thema an, so könnte das Format aussehen. Und wir sind sozusagen die Projektleitung für dieses Thema. Aber wir sind nicht die letztendliche Product-Owner im Grunde für dieses Thema. Weil von einem gelungenen Onboarding profitieren vor allem die Fachbereiche, in denen die Person eingearbeitet wird und auf der Makroebene das Unternehmen, das gesamte Unternehmen, weil die Person sehr aufwendig rekrutiert wurde. Es hat sehr viel Zeit gekostet. Wir wissen alle, dass es viel Geld kostet, neue Personen zu finden und viel Zeit. Und sie dann zu verlieren, wenn man das Onboarding jetzt nicht ernst nimmt, ist einfach fatal. Und das ist auch unwirtschaftlich, also total unwirtschaftlich, wenn man sich die Zahlen anguckt. 36% der Kündigungen im ersten Arbeitstag, hat die Haufe Onboarding-Studie gesagt oder so ähnlich. Das sind so hohe Zahlen, in denen man einfach im Grunde auch Geld verliert, einfach wenn man das Thema nicht priorisiert. Und das ist kein HR-Projekt, da müssen alle mitziehen.
Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, den du da genannt hast. Du hast ja gesagt, HR ist da nicht der Product Owner. Das heißt, sie sind, wie du es gesagt hast, diejenigen, die es begleiten, aber sie sind nicht die Verantwortlichen am Ende für die Umsetzung, sondern können nur aufzeigen, die Rahmenbedingungen schaffen und die Umsetzung erfolgt dann aber, wenn ich dich richtig verstanden habe, in den Fachbereichen zwischen Führungskraft, den Mitarbeitern und eben auch dem neuen Kollegen.
Genau, alle ziehen da ein Stück mit, natürlich auch das Management, natürlich auch HR. Es betrifft alle, deswegen auch anfangs die Kommunikation an alle, weil wir nicht wissen können, an wen wird sich die neue Person wenden. Vielleicht ist es eine Kollegin aus einem ganz anderen Bereich. Ja, und dann sollte ihr auch nicht sagen, ja, ist mir doch egal, ist ja jetzt nicht mein Fachbereich. Also hoffentlich passiert das dann so nicht. Aber tatsächlich, wir können die Leitplanken setzen, wir können sagen, so, das sind die Straßen, aber fahren müsst ihr selbst. Ne? Ihr müsst euch ins Auto setzen und dann fahren.
Ja, das ist nochmal ein schönes Bild. Auf ein Stichwort würde ich gerne noch kurz eingehen, weil du das auch zwei, dreimal erwähnt hast. Das ist das Stichwort Feedback-Gespräch. Das heißt, während dem Onboarding gibt es natürlich regelmäßige Feedbacks. Kannst du da nochmal sagen, wer die Beteiligten sind und wie es abläuft und über was auch gesprochen wird?
Ja, Feedback ist das andere Herzensthema. Können wir auch noch viele Sessions füllen. Aber jetzt vielleicht für das Onboarding, man kann das komplett unterschiedlich machen. Und Feedback ist ja auch nicht gleich Feedback. Und in den Gesprächen meine ich nicht situatives Feedback. Das situative Feedback sollte am besten direkt erfolgen. Das und das solltest du nochmal nachgucken. Da und da hättest du mit dem Kunden vielleicht nochmal anders sprechen sollen. Oder da und da die Präsentation hast du super gemacht. So, das ist situatives Feedback und das sollte am besten direkt erfolgen. Und Kritik bitte in One-on-Ones und nicht vor versammelter Mannschaft. Aber die Feedback-Gespräche, die wir jetzt aufgesetzt haben, die habe ich auch in den letzten Unternehmen auch immer so gemacht. Wir haben zwei Feedback-Gespräche während der Probezeit gemacht. Eins nach 3 Monaten und eins kurz vor Ende der Probezeit. Man kann das unterschiedlich machen. Man kann auch nach 1 Monat sprechen und dann nach 4. Aber das sind dann im Grunde standardisierte Gespräche, die nach einer bestimmten Agenda ablaufen. Wir haben da auch ein Feedback-Sheet erstellt für das Thema Probezeit, wo wir auch das Thema Onboarding bewerten lassen und auch das Thema Recruiting-Prozess unter anderem. Wir fragen, wie war dein Recruiting-Prozess, wie würdest du es bewerten, wie war dein Onboarding, wie würdest du es bewerten, fachlich, organisatorisch, getrennt, damit man weiß, okay, das liegt vielleicht mehr beim HR und Office Management und den organisatorischen Akteuren und beim Fachbereich. Das kann sich ja sehr unterscheiden, das war auch ein Learning, also nicht in einer Frage abfrühstücken, weil das unter anderem auch ein KPI für HR sein kann oder vielleicht auch sollte. Und für die Fachbereiche tatsächlich auch. Und diese Frage stellen wir dann aber in den jährlichen Feedback-Gesprächen ja dann einfach nicht mehr. Ne? Das unterscheidet dann so ein bisschen die Probezeit-Feedbacks von den jährlichen Feedbacks. Und das ist gestaltet immer auch in 3 Phasen. Keine Ahnung, ich habe es irgendwie mit 3 Phasen, aber 3 Phasen klappen für mich ganz gut. Das ist so eine Art Review, dann ist es der jetzige aktuelle Stand, wie geht es mir jetzt und dann der Ausblick. Und genauso machen wir dann auch die Probezeitgespräche. Und nach 6 Monaten kann man natürlich mehr sagen als nach 3 oder nach 1 Monat. Da ist man natürlich schon mehr dabei und hat mehr erlebt und hat auch mehr Feedback. Aber alleine die Tatsache, dass man es macht, ist, also uns wurde erst neulich, hatte ich wieder ein Gespräch mit einem Kollegen. Und er sagte ja, dass man im Grunde so Halbzeit-Feedbacks macht, dass das einfach so positiv gesehen wird, dass man sich die Zeit nimmt. Das macht dann natürlich schon die Führungskraft. Ich begleite das, aber im Grunde mehr so als Host, so dass ich auf die Zeit schaue und auf die Agenda und ein paar Protokollpunkte mitnehme. Aber das Gespräch ist ja eher ein Dialog aus der Führungskraft und dem neuen Mitarbeitenden. Und das ist so unfassbar wichtig, weil man einfach auch wieder lernt, was ist der Person wichtig und es ist ja ein People and Culture Podcast, nicht immer läuft alles super, nicht immer performt die neue Person gut, nicht immer sind Ziele klar, nicht immer läuft alles gemäß Erwartungen. Und wenn man in diesem Gespräch das schon mal feststellt, nach 3 Monaten, dann kann man noch so viel bewegen und so viel bewirken und aufzeigen, hey, und das könnte noch ein bisschen besser und da haben wir uns das anders vorgestellt. Und die Person sagt, ja, sorry, ich bin auch enttäuscht von das und das, ne? Und dann nimmt man sich dieses Feedback mit und kann damit einen Neustart bewegen. Man kann sich nochmal neu justieren, neu ausrichten, als, sagen wir es, wie es war, Worst Case. Die Probezeit läuft ab und alle Beteiligten sind unzufrieden und dann sagt man, nee, wir trennen uns, weil das passt nicht zusammen. Also das gehört halt auch zum Thema Onboarding dazu, zu gucken, was läuft gut, was läuft nicht gut und dann auch diese Möglichkeit zu nutzen des Justierens und des sich aneinander Gewöhnens und des Integrierens.
Ja, das bildet nochmal eine ganz schöne Schleife zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, nämlich, dass es ein lebendiger Prozess ist, wo man ja auch während dem Prozess sozusagen oder während dem Weg, den man geht mit dem neuen Mitarbeiter, Mitarbeiterin dann auch lernt und sieht, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut, wo müssen wir vielleicht nochmal an den Stellschrauben drehen. Ja, vielen, vielen Dank für die Einblicke, die du uns hier gewährt hast. Ich glaube, was wir nochmal gemerkt haben im Laufe des Gesprächs oder mir ist es zumindest klar geworden, du hast ganz am Anfang gesagt, es ist eigentlich nicht so erklärungsbedürftiger Prozess im HR, aber ich glaube, wir haben schon gemerkt, dass es die ein oder anderen Punkte gibt, wo man doch nochmal auch erklären muss, weil es einfach viele verschiedene Punkte beinhaltet. Aber ich glaube, da haben wir wirklich nochmal toll rausgearbeitet, was sind die Beteiligten eigentlich, welche Phasen gibt es in so einem Onboarding und ja, wie schaffen wir es dann auch zu vermitteln, warum es eigentlich so wichtig ist. Und ich kann total verstehen, dass es ein Herzensthema von dir ist, weil ich ja habe das selbst auch oft erlebt, begleite das ja auch und kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Von daher vielen Dank für alle Tipps, die du uns hier gegeben hast. Ich habe noch eine Abschlussfrage an dich, bevor wir dann auch schon am Ende sind. Wir haben eben gesagt, es ist ein Prozess, der lebt und dabei geht es natürlich immer auch darum, was zu lernen. Was lernst du denn gerade oder was ist das, was du so zuletzt gelernt hast?
Ich habe zuletzt gelernt, dass man auch die bestgemeintesten und super ausformulierten Formulare nochmal erklären sollte. Und tatsächlich auch dieses Individualisierungsthema, also dass das für jeden unterschiedlich abläuft und dass man sich das nochmal mitnehmen sollte und nochmal Revue passieren lassen kann. Wie kann man das noch ein Stückchen besser machen? Das war wirklich ein Learning von letzter Woche noch zusätzlich dazu.
Von letzter Woche also sehr aktuell. Ja, vielen Dank, Veronika. Es hat mir super viel Spaß gemacht, mit dir heute zu sprechen. Wir werden deine Kontaktdaten natürlich bei uns in die Shownotes packen. Also HRs, falls ihr Bedarf habt an einem Sparringspartner, der euch unterstützt, der das Know-how mit euch teilt. Veronika, das haben wir heute gehört, hat da super viel Herzblut in ihrem Job und ist da gerne bereit, euch auch auf eurer Reise zu unterstützen, so wie sie die Mitarbeiter auf ihrer Reise unterstützt. Und von daher vielen herzlichen Dank. Es war super toll und ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
Ja, vielen lieben Dank, Svenja.
Wenn ihr Lust auf noch mehr Podcast-Folgen für HRs und Führungskräfte habt, bleibt unbedingt dran. Bald erwarten euch wieder spannende Episoden mit interessanten Gästen, in denen wir weitere Impulse und Ideen teilen, um euch dabei zu unterstützen, HR zum Superstar im Unternehmen zu machen. Schaut auch gerne mal bei unserem Partner peopleculture-shop.com vorbei. Dort gibt es richtig coole T-Shirts im Angebot. Ein Blick lohnt sich, also auf zum Shopping. Wir hoffen, ihr seid in den kommenden Episoden auch wieder dabei, wenn wir noch tiefer in die Themen eintauchen.